Hörer, hier ist RAE, Radio Argentinien in die Welt, der Internationaldienst des argentinischen Radios von Radio Nacional. Es ist hier kurz nach 5 in Buenos Aires und entsprechend später, 3 Stunden später, 20:02 Uhr mittlerweile nach koordinierter Weltzeit. Ja, in der argentinischen Hauptstadt haben wir wieder einen hochsommerlichen Tag bei 30 Grad so ungefähr. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres täglichen Programms in deutscher Sprache. Mein Name ist Markus Christoph und ich werde Sie in der nächsten knappen Stunde durch dieses Programm führen. Und so wie es geplant ist, haben wir in der zweiten Hälfte auch einen interessanten Interviewpartner hier im Partnerin hier im Studio. Hoffen wir mal, dass das alles klappt. Aber wir starten erstmal mit den Schlagzeilen. Ein Richter hat die Regierung von Milei angewiesen, die von der Provinz Chubut geforderten Gelder zu überweisen. Argentiniens größter Stahlproduzent setzt die Produktion wegen eines Umsatzrückgangs aus. Der brasilianische Präsident Lula da Silva bestreitet, den Gazastreifen mit dem Holocaust verglichen zu haben. Die peruanische Regierung hat den Gesundheitsnotstand wegen des Dengue-Fiebers erklärt, das bereits mehr als 30 Tote gefordert hat. Die argentinische Regierung verbietet inklusive Sprache im ganzen Land. Sport. Argentiniens Fußballnationalmannschaft bestreitet im März Freundschaftsspiele gegen Costa Rica und El Salvador. Die Justiz hat die nationale Regierung angewiesen, die von der patagonischen Provinz Chubut geforderten Mittel zu überweisen. Es handelt sich um etwa 13 Millionen Dollar, die die Regierung von Javier Milei wegen einer Schuld des Gliedstaats gegenüber dem Nationalstaat einbehalten hatte. Doch am Dienstag entschied ein Bundesrichter, dass die Nationalregierung das Geld, das sie von den monatlichen Zahlungen an die Provinzen abgezogen hatte, auszahlen müsse. Es geht dabei um die sogenannte Mitbeteiligung der Provinzen. Chubuts Gouverneur Ignacio Torres hatte damit gedroht, die Öllieferungen an den Rest des Landes wegen des Konflikts auszusetzen. Andere patagonische Gouverneure unterstützten ihn. Der Gouverneur von Chubut erklärte gestern, dass mit dem Gerichtsurteil der Streit für ihn beigelegt sei. Die Regierung Milei wird jedoch versuchen, gegen das Urteil Berufung einzulegen und den obersten Gerichtshof einzuschalten, so Quellen aus der Casa Rosada. Die Regierung Milei hat Kürzungen und Anpassungen aller Art mit dem erklärten Ziel vorangetrieben, die öffentlichen Haushalte auszugleichen, ein Nulldefizit zu erreichen und die Inflation zu senken. Im Zusammenhang mit der Chubut-Frage drängten die patagonischen Gouverneure auf einen Dialog mit Buenos Aires und luden den Präsidenten zu einem Gipfeltreffen nach Puerto Madryn ein. Diese Gouverneure, wie auch fast alle anderen, hatten sich auf die Seite von Torres gestellt. Aber gestern sagte der Sprecher des Präsidenten Manuel Adorni, im Moment gibt es keine Pläne, die Gouverneure zu treffen. Milei seinerseits sagte gestern in X, man kann der politischen Kaste zusehen, wie sie sich im Elend der Menschen suhle und sich auf alle möglichen Lügen berufe, um ihre Privilegien zu verteidigen, so Milei. Die Kaste ist der Begriff, den der Libertäre während des Wahlkampfs für die Führung und das traditionelle politische System in Argentinien verwendet hat. Das größte argentinische Stahlwerk Acindar hat wegen eines Umsatzrückgangs eine vorübergehende Schließung seiner Werke angekündigt. Die Aussetzung erfolgt zwischen dem 18. März und dem 15. April, da der Umsatz um fast 40% zurückgegangen sei, wie das Unternehmen mitteilte. Die Maßnahme beinhalte keine Entlassung von Mitarbeitern, so Assindar. Sie ist vor dem Hintergrund des Rückgangs der Wirtschaftstätigkeit nach der starken Abwertung des Pesos im Dezember zu sehen. Unterdessen hat die Regierung Milei bekräftigt, dass es sich um eine Phase der Stabilisierung derzeit handele, um die Inflation von mehr als 250% pro Jahr zu senken. Der Präsident selbst sagte vor einigen Tagen voraus, dass die Monate März und April die schwierigsten Monate sein würden. Er sagte jedoch eine V-förmige Entwicklung der Wirtschaft voraus, die sich nach dem Erreichen der Talsohle erholen und in der zweiten Jahreshälfte ein schnelles Wachstum verzeichnen werde, so die Hoffnung des Präsidenten. Gleichzeitig streiken heute fast alle Beschäftigten der Luftfahrtindustrie, insbesondere die Beschäftigten der staatlichen Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas. Mit dem Streik werden Lohnerhöhungen in Höhe der Inflation gefordert. Der Streik hat dazu geführt, dass Dutzende von Flügen im ganzen Land gestrichen wurden. Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat bestritten, die israelische Offensive in Gaza mit dem Holocaust verglichen zu haben. In einem Fernsehinterview sagte er, dies sei eine Interpretation des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu. Lula sagte, ich habe das Wort Holocaust nicht verwendet. Lula hatte die Militäroperation im Gazastreifen indes als Völkermord bezeichnet. In einer Rede in Äthiopien hatte Lula die Folgen der Operationen gegen die Hamas für die palästinensische Zivilbevölkerung, insbesondere für Frauen und Kinder, angeprangert. Dies erinnere ihn daran, was Hitler den Juden angetan habe, sagte Lula. Aus diesem Grund erklärte die israelische Regierung den brasilianischen Politiker zur Persona non grata. Die peruanische Regierung hat wegen des Dengue-Fiebers, das bereits mindestens 32 Todesopfer gefordert hat, den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Offiziellen Angaben zufolge sind 20 Regionen betroffen, in denen in diesem Jahr bisher fast 25.000 Fälle bestätigt wurden. Das Virus wird durch die Aedes aegypti-Mücke übertragen. Deshalb fordern die Behörden die Bevölkerung dringend auf, stehendes Wasser aus Behältern zu entfernen, in denen das Insekt brütet. Mehrere südamerikanische Länder sind von der Epidemie betroffen, darunter auch Brasilien, das den Karneval in Rio während eines Gesundheitsnotstands feierte. Die argentinische Regierung wird in der gesamten öffentlichen Verwaltung des Landes eine inklusive Sprache verbieten. Dies gab Präsidentensprecher Manuel Adorni gestern auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Einbeziehung des Femininums in staatliche Dokumente muss vermieden werden, sagte Adorni. Außerdem sagte er, wir glauben, dass die Geschlechterperspektive als politisches Mittel genutzt werde. Die inklusive Sprache wird seit einigen Jahren unter anderem von verschiedenen Menschenrechts- und feministischen Gruppen gefördert. Sie soll verhindern, dass das männliche Geschlecht auch das weibliche repräsentiere. Ihre Gegner, wie zum Beispiel die Regierung Milei, halten dies jedoch für eine Deformierung der Sprache. Sie behaupten, dass nur die von der Königlichen Spanischen Akademie genehmigten Formen gültig sein sollten. Die von Sprecher Adorni angekündigte Maßnahme erweitert eine bereits in dieser Woche vom Verteidigungsministerium beschlossene Maßnahme. In den Streitkräften wurde die Verwendung inklusiver Formulierungen bereits verboten. Es wird stattdessen empfohlen, die traditionellen Bezeichnungen beizubehalten, bei denen der Artikel ausreicht, um das Geschlecht zu bezeichnen. Gegner für die Freundschaftsspiele der argentinischen Fußballnationalmannschaft am nächsten FIFA-Spieltag stehen nun fest. Der Weltmeister trifft zunächst auf El Salvador und anschließend auf Costa Rica, und zwar am 22. bzw. 27. März. Beide Spiele finden in den Vereinigten Staaten statt. Dort wird in diesem Jahr auch die Copa America ausgetragen, und zwar im Juni. Die Organisation der kommenden Freundschaftsspiele der argentinischen Fußballnationalmannschaft verlief etwas holprig, da sie ursprünglich in China, und zwar gegen afrikanische Gegner, stattfinden sollten. Doch zunächst musste der Austragungsort aus verwaltungstechnischen Gründen geändert werden, obwohl es auch Gerüchte gibt, dass der Grund dafür eine Unzufriedenheit mit dem argentinischen Kapitän Lionel Messi war. Der Star war bei einem Spiel seines Teams Inter Miami, das kürzlich in Hongkong stattfand, nicht unter den Spielern dabei. In der Zwischenzeit wurden auch die Gegner ausgewechselt, nämlich die Elfenbeinküste und Nigeria, die beiden Finalisten des diesjährigen Afrika Cups. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Zeit für die erste Musik des heutigen späten Nachmittags, und wir hören von Luis Salina Funky Blues.
面向世界. Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Dai, 世界に向けて, Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Sie hören Argentinien in die Welt, Sie hören den internationalen Dienst des argentinischen Radios von Radio Nacional. Wir sind hier live in Buenos Aires, 17.19 Uhr. Mein Name ist Markus Christoph, ich führe Sie heute durch das Programm und wir wollen uns mal anschauen, was hier in der Region so passiert ist, Lateinamerika im weiteren Sinne. Und da schauen wir zunächst nach Mexiko, wo im Westen des Landes ein Bürgermeisterkandidat der Regierungspartei Morena erschossen wurde. Nach Angaben des Sicherheitssekretariats des Bundesstaats Michoacán feuerten zwei Personen auf den Spitzenkandidaten für die Wahl, Bürgermeisterwahl in Maravatio namens Miguel Ángel Zavala Reyes. Und dieser befand sich gerade in seinem Fahrzeug neben der Klinik San Angel in der Gemeinde Rancho La Huerta. Die Behörden, die bereits eine Suchaktion nach den Schützen eingeleitet haben, fanden eine Patronenhülse von einem Geschoss des Kalibers 9 mm. Dies berichtet das Nachrichtenportal Animal Politico. Zavala Reyes war ein auf Gynäkologie und Geburtshilfe spezialisierter Arzt, der über große Erfahrung auf diesem Gebiet verfügte und in der Bevölkerung sehr bekannt war. Dies berichtet die Zeitung El Universal. Er verfügte auch über Fachkenntnisse in den Bereichen psychische Gesundheit, menschliche Entwicklung, Arbeit, Finanzen und Politik. Dr. Zavala, wie er genannt wurde, stammte ursprünglich aus Morelia. Er war davon überzeugt, dass der wirksamste Weg, um Veränderungen in der Bevölkerung herbeizuführen, in der Bewusstseinsbildung liege. Dies berichtet die Zeitung El Universal. Der ehemalige Chef der Vereinigten Selbstverteidigungskräfte Kolumbiens, AUC, Salvatore Mancuso, ist von den Vereinigten Staaten an Kolumbien ausgeliefert worden. In den USA war er 16 Jahre lang inhaftiert. Er traf am Dienstag in Kolumbien ein. Dort will er als Friedensmanager mit den Behörden bei der Suche nach den Opfern der Verschwundenen an der Grenze zu Venezuela zusammenarbeiten. Der kolumbianisch-italienische Anführer, der als einer der mächtigsten Kriegsherren der 1990er Jahre und der Nullerjahre gilt, stieg aus dem Flugzeug und wurde vom Direktor der kolumbianischen Einwanderungsbehörde, Fernando Garcia, als Friedensmanager empfangen. Dies geht aus einem Foto hervor, das die Behörde im sozialen Netzwerk X veröffentlichte. Der ehemalige AOC Anführer versprach, die Wahrheit über seine Verbindungen zu kolumbianischen Politikern und Geschäftsleuten zu sagen, so die Migrationsbehörde. Mancuso wurde zusammen mit 120 Männern aus den USA abgeschoben. Von denen hatten die meisten Strafen für Kokainhandel und damit zusammenhängende Verbrechen verbüßt. Dies erfuhr die Zeitung El Tiempo aus kolumbianischen Polizeikreisen. Aus Sicherheitsgründen sollte Mancuso unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in das Gefängnis La Picota im Süden von Bogotá verlegt werden. Am Nachmittag überprüfte die kolumbianische Immigrationsbehörde die Identität der Abgeschobenen und prüfte, ob Mancuso vorrangig oder als letzter behandelt werde, damit seine Sicherheit gewährleistet sei, so die Polizeiquelle. Die kubanische Regierung hat zum ersten Mal in einer offiziellen Mitteilung an das Welternährungsprogramm WFP um Hilfe gebeten. Das Land hat Schwierigkeiten, weiterhin subventionierte Milch an Kinder unter 7 Jahren zu verteilen. Wie das WFP gegenüber der spanischen Nachrichtenagentur EFE bestätigte, hat diese UN-Organisation, die sich selbst als die größte humanitäre Organisation der Welt bezeichnet, eine offizielle Mitteilung der kubanischen Regierung erhalten. Sie schicke bereits Milchpulver auf die Insel. Sie sagte, wir bestätigen, dass das WFP eine offizielle Mitteilung der kubanischen Regierung erhalten hat, in der sie um Unterstützung für die Fortsetzung der monatlichen Lieferungen von 100 Kilogramm Milch, von einem Kilogramm, Entschuldigung, ein Kilogramm Milch an Kinder unter 7 Jahren im ganzen Land bittet, so die WFP-Delegation auf der Insel in einer schriftlichen Erklärung. Das UN-Programm, das einen dringenden Bedarf anerkennt, betonte die Bedeutung dieses Antrags, insbesondere im Zusammenhang mit der tiefgreifenden Wirtschaftskrise, mit der Kuba konfrontiert sei und die erhebliche Auswirkungen auf die Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit der Bevölkerung habe. Die Regierung hatte diesen Antrag oder die ersten multilateralen Beiträge nicht veröffentlicht, obwohl seit Wochen von einer Milchknappheit die Rede ist. EFE bat um eine offizielle Erklärung, hat aber bisher keine Antwort erhalten. Die Agentur, die auf Notfälle und Nahrungsmittelhilfe spezialisiert ist, bestätigte, dass dies das erste Mal sei, dass Kuba in einer offiziellen Mitteilung an die höchste Ebene der WFP-Verwaltung um Unterstützung bitte, obwohl sie schon seit einiger Zeit Projekte auf der Insel habe. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören zwischendurch nochmal ein wenig Musik. Los de Salta und das Stück heißt Anocheciendo Zambas.
Cuando se duerman las flores, recostándose en sus tallos.
Qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado.
Qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado. Qué llanto tendrán las flores
al ir cayendo la tarde,
si no te ven en mis brazos y te imaginan distante.
Si no te ven en mis brazos y te imaginan distante.
No te vayas, te lo ruego.
Quiero tu pelo, tus manos.
El arroyo de mi sangre te está buscando, buscando.
El arroyo de mi sangre te está buscando, buscando.
Sueños que tú me diste
se están volviendo palomas,
y este río de mi cuerpo se va enredando en las sombras.
Y este río de mi cuerpo se va enredando en las sombras. Un ansia de flores nuevas
forman tu nombre y el mío.
Por ser mujer sos la tierra y yo por hombre soy río.
Por ser mujer sos la tierra y yo por hombre soy río.
No te vayas, te lo ruego.
Quiero tu pelo, tus manos.
El el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando.
El arroyo de mi sangre te está buscando, buscando.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Herzlich willkommen zu Das Gespräch. Das Gespräch. Eine Begegnung mit interessanten Menschen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören RAE, Radio Argentinien in die Welt. Sie hören den internationalen Dienst des argentinischen Radios von Radio National. Und wie bereits zu Beginn der Sendung angedeutet, haben wir heute die Freude, einen Studiogast begrüßen zu können. Wir haben heute hier Katja Allemann. Hallo Katja, sehr schön, dass du hier bist. Vielen Dank.
Hallo, wie geht's, Markus? Ist gut, hier zu sein.
Das freut mich. Und ja, Katja Allemann, in Argentinien ja, kann man sagen, allgemein bekannt. Aber da wir auch Hörerinnen und Hörer aus dem Ausland haben, will ich fragen, liebe Katja, wie würdest du dich selbst am ehesten definieren? Als Schauspielerin, als Sängerin, als Model, ja auch mal?
Nein, Model nicht. Das steht irgendwie irgendwo, aber das ist nicht wahr. Ich war nie Model.
Also Schauspielerin also und Sängerin?
Einmal etwas, was ich nicht bin, Modell. Und sonst bin ich Künstlerin eigentlich, weil Künstler sind meistens interdisziplinär, nicht? Ich mag gerne verschiedene Sachen zu machen. Also auch als Schauspielerin betätige ich mich professionell, sagen wir mal, in allen Medien, in allen verschiedenen Arten von Schauspielern, das heißt Fernsehen und Serien und Film und Theater und Performance und alles das. Und ich schreibe auch Bücher. Und jetzt schreibe ich nicht mehr in Büchern, weil die Leute lesen nicht mehr. Also schreibe ich nur in Facebook und in Instagram. Und dann habe ich also so einen Austausch mit den Leuten, das ist, glaube ich, ziemlich gut. Und ich würde natürlich gerne wieder mal ein Buch schreiben, nicht? Weil es ist etwas vollkommen anderes, nicht? Dass man wirklich arbeitet und studiert und liest und ja, das ist alles entwickelt ganz anders als ein kurzer Post in den Netzen. Aber das mache ich auch sehr gerne. Ich schreibe, ich habe das Gefühl, ich werde schreiben bis zum Ende. Nie aufhören zu schreiben irgendwie. Und dann ist die Musik auch natürlich meine erste Disziplin, meine erste künstliche Disziplin, die ich gelernt habe, als ich noch klein war. Und da habe ich auch in Deutschland studiert.
Das Stichwort Schreiben will ich mal ganz kurz nochmal aufgreifen. Also dein Vater Ernesto Allemann, der führte ja über 5 Jahrzehnte das deutschsprachige argentinische Tageblatt, das sich damals besonders im Kampf gegen die Nazis hervortat. Hast du eigentlich jemals da mitgearbeitet? Hattest du auch journalistische Neigungen?
Ja, ich habe sehr viel, nicht im Tageblatt, nicht im argentinischen Tageblatt, nicht. Aber ich habe hier in Argentinien, ja, habe ich schon ziemlich viel geschrieben in Zeitungen oder Zeitschriften, besser gesagt, nicht?
Aber beim Tageblatt wegen der Sprache nicht so gern? Also hast du lieber Spanisch geschrieben oder?
Ja, es hat sich irgendwie nicht ergeben. Ich habe, es war irgendwie, meine Geschwister haben das übernommen und ich bin vielleicht nicht so sehr einverstanden mit ein paar Ideen. Also ich bin so ein Nachkömmling außerdem, nicht? Mein Vater war ja ziemlich alt, als ich geboren wurde, er war 65. Also, und meine Geschwister sind natürlich sehr viel älter, inzwischen alle gestorben. Und natürlich war ich immer anders, nicht? In der Familie, ich war anders. Und deswegen glaube ich, ich meine schon, sie haben mir immer gesagt, ja, du wirst die Letzte sein, der es übernehmen wird, nicht? das, den Tage, das Tageblatt. Aber naja, ich glaube, das war also zu viel. Und der, mein Bruder Juan, der ist ja jetzt so vor kurzem gestorben, und er hat noch vor einem Jahr, hat er noch fast alleine das Ganze vorangebracht, nicht? Das war ja eine Menge Arbeit für ihn.
Ja.
Und naja, ich glaube, es war auch so ein bisschen mehr eine Männer... eine Männer, wie sagt man das?
Domäne.
Ja,
nee, obwohl es ja auch eine Seite der Frau
Unternehmen
gab.
Und ein Männerunternehmen. Nicht? Ich meine, es waren auch ein paar starke Frauen in dem Tageblatt natürlich von der Familie, aber meist die Haupttäter waren alle Männer.
Wir machen mal eine erste musikalische Unterbrechung. Also Katja hat drei Wünsche mitgebracht. Das erste Stück ist nicht von ihr, die nächsten beiden schon, will ich schon mal vorwegnehmen. Das Stück, was wir jetzt hören, ist von Estas Tone, und das heißt The Song of the Golden Dragon. Hier im Interview mit Katja Allemann. Und Katja, wie wichtig war für dich in deinem Leben die deutsche Sprache?
Ja, zu Hause hat man ja Deutsch gesprochen, nicht? Mein Vater hat Deutsch gesprochen, nur meine Mutter war Deutsche. Und wenn ich auf Spanisch loslag, dann haben sie mir gesagt, ob du warst, ob du heißt, ob du wie du bist. Und dann musste ich das Ganze von vornherein wieder auf Deutsch anfangen. Immer. Und dann hat er natürlich erreicht, dass ich das Deutsche hasse, nicht? Als ich älter wurde. Und da wollte ich überhaupt nicht mehr Deutsch sprechen. Und dann war ich ganz schlecht im Deutsch in der Schule. Nicht? Und dann aber war ich zuerst in der Pestalozzi, und die Pestalozzi war eine Schule, die mein Vater gegründet hat, als es so arg mit den Nazis wurde, nicht? Hier in Argentinien. Und die Pestalozzi war eine Schule, ist eine Schule, weil es ist noch eine sehr bekannte Schule außerdem hier in Argentinien, ohne Religion. Und deswegen natürlich, als ich klein war, war es eine jüdische Schule. Nicht, weil es wirklich jüdisch war, es gab keinen jüdischen Unterricht, aber es war die einzige Schule für die deutschen Flüchtlinge, Juden, ja. Nicht, die aus Deutschland geflüchtet sind. Also ich war die Einzige, die nicht Jude war in der Schule. Ich
glaube,
ich und noch ein anderer. Wir waren zwei, die nicht Juden waren.
Die Umgangssprache war Deutsch an der Schule?
Nein, es war Spanisch und Deutsch, weil wir waren ja schon Kinder alle, ja. Nicht? Aber ich meine, wir waren hier und wir sind ja hier, wir waren in Argentinien. Aber, und dann bin ich in die Goethe umgezogen, als ich älter wurde, in dem Gymnasium. Und da habe ich natürlich sehr viele deutsch sprechende, deutsche wie sagt man das, deutsche Alumnus?
Schüler.
Deutsche Schüler habe ich gekannt, die da kamen, weil sie waren mit den Eltern irgendwie hier und die konnten nur Deutsch sprechen. Und mit denen habe ich mich befreundet und dann habe ich angefangen, wirklich sehr flüssig wieder Deutsch zu sprechen. Deswegen, nicht? Und dann bin ich nach Deutschland gefahren, um zu studieren. Hier gerade, als die Militärdiktatur kam.
Ah, das wollte ich fragen, ob du auch mal in Deutschland gelebt hast, also
ja,
bis zum Studium da hingefahren.
Ja, ich habe von 76 bis 79 habe ich in Deutschland studiert.
Wo da, wenn ich mal?
In Heidelberg.
In Heidelberg. In Heidelberg. Da hat dein Vater ja auch
studiert. Ja, da hat er auch studiert, war, ja, ja. Ich habe was anderes studiert. Er wollte, dass ich Ökonomie studiere, aber das war nicht für mich. Und ich habe Erziehungswissenschaft und Psychologie und Musik studiert in den 3 Jahren. Ich habe es nicht zu Ende gemacht. Ich bin dann zurückgekommen nach Argentinien, noch während der Militärdiktatur, aber hatte schon vor, Schauspielerin zu werden,
ja.
Als ich hier ankam. Und das ergab sich auch gleich, als ich wieder zurückkam. Ich war gleich wieder voll drauf und ich habe angefangen mit Theater und am nächsten Jahr haben wir dieses erste Stück von Hermann Hesse,
Der
Steppenwolf.
Hesse. Ja,
wir haben den Teil von dem magischen Theater haben wir dargestellt, nicht? In einem Theaterstück. Und das war sehr schön und wir waren länger mit dem unterwegs, so mit verschiedenen Seelen, in Theaterseelen. Und wir haben es länger gemacht, also so 2 Jahre, 1,5 Jahre haben wir das Theaterstück vorgeführt. Und dann von dort aus bin ich hier geblieben, Ich hatte vor eigentlich, als ich zurückkam, 79, hatte ich vor, nur eine Weile hier zu bleiben und dann nach München zu gehen und in München Theater zu studieren. Dachte ich, aber das habe ich dann nicht gemacht, ich bin hier geblieben.
Deine Mutter kommt ja aus Deutschland, ne? aus Berlin ist das?
Nein, sie ist aus Westland, aus
Nordrhein-Westfalen. Du hattest vor, jetzt will ich nicht wieder, ich meine vor ungefähr 2 Jahren oder 1,5 Jahren noch eine Ausstellung zu Ehren deiner Mutter gemacht, ne? Da waren
ja, das habe ich nicht gemacht, sondern die Galerie, nicht? Sie repräsentiert das Werk von meiner Mutter überhaupt, das ganze Werk. Rolf heißt die Galerie. Und sie hat mir das vorgeschlagen, nicht? Ich hatte alles, was von ihr war, aber ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Und es war für mich sehr schön, dass es ein Interesse gibt an ihr Werk.
Also deine Mutter war in erster Linie Fotografin,
Filmemacherin. Filmemacherin in der Zeit, wo hier, es war experimentelles Film mit Super 8, nicht? Das ist eine ganze, es gab sehr viele junge Leute, die halt eben das gemacht haben, also experimentell. Und sie hat dann auch sehr viel Performance gemacht, Straßenperformance. Und dann zuletzt hat sie sich für Buteau interessiert, sehr viel. Und hat wahnsinnig schöne Stücke inszeniert, Buteau-Stücke, wirklich, wirklich so toll. Meine Mutter hatte ein sehr starkes Gefühl für Beauty, für
Schönheit.
Schönheit. Schönheit ist nicht so.
Ästhetik.
Ja, so mehr, nicht so Beauty. Sie war wirklich also sehr talentiert. Sehr talentiert.
Marie-Louise Alemann, der Name ist noch nicht. Also das
ja,
ist die.
Marie-Louise Alemann, ja. Steinheuer, originell. Ich meine, ihr Name, als sie noch nicht verheiratet war mit meinem Vater, war Steinheuer. Also ganz, ganz deutsch.
Was hat deine Mutter, wie hat die dich geprägt auf deinem künstlerischen Weg?
Ja, sehr, sehr, natürlich. Sie hat mir zum Beispiel Tanzen beigebracht, als ich klein war, weil sie mochte so gerne den griechischen Tanz. Und dann hat sie immer dieses Lied gespielt von Sorba, El Griego,
ja.
von dem, nicht? Und da, ja, ich war ganz klein, ich war so 6, 7 Jahre alt. Und sie hat mir dann gezeigt, wie der Rhythmus ist, nicht? Und ich habe das irgendwie kapiert in dem Moment, nicht? Und von da ab an ich habe sehr gerne getanzt.
wir machen vielleicht mal wieder eine kleine musikalische Unterbrechung. Wir hören jetzt Katja Alemann selbst singen mit dem Stück Shambhala, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe.
Ja, Shambhala, Shambhala.
Hörer, Sie hören RAE, Sie hören das Interview mit Katja Alemann, die hier bei uns im Studio ist, und wir haben ein Stück von Katja Alemann gehört unter dem Titel Shambhala, und Shambhala ist ein mythisches Königreich im tibetanischen Buddhismus. Liebe Katja, was fasziniert dich so besonders an der fernöstlichen Weltanschauung? Wie bist du da drauf gekommen?
Eigentlich ist das jetzt irgendwie so, kam von dem Nichts, weil ich war mit einem Musiker, einem Freund von mir, und wir haben da improvisiert, und ich habe dieses auf dem Klavier, ich spiele ja auch Klavier, nicht, und was man hört, das Klavier spiele ich, und wir waren so mit dem Klavier zugangen, und dann habe ich so ein bisschen improvisiert und bla bla, und dann habe ich Sham, 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 Balan, Sham, Sham, und es war so, es war einfach eine Improvisation. Und dann dieser Musiker hat geguckt, er hat nachgeguckt und hat gesagt, schau mal, was das ist, nicht? Und dann hat er immer gesagt, schau mal, und dann habe ich angefangen zu lesen, was das ist. Und dann dachte ich, ja, das ist doch genau das, was ich geschrieben habe, ohne zu wissen, es war das, was ich geschrieben habe als in dem Lied, nicht? Und also es war so synchronisch überhaupt nicht, das kam so irgendwie auf meinem Weg zu, und dann stellte sich noch heraus, dass es ein Buch gibt, das heißt La Senda Sagrada del Guerrero, wie sagt man das?
Der Pfad, der heilige Pfad des Kriegers, Guerrero. Des Kriegers
von Shambhala. Ah. Und das ist der von einem Tibetaner, Mönch. Und der schreibt über das Shambhala und wie der Krieger von Shambhala oder Kriegerin von Shambhala ist. Und das ist für so mundane Sachen, nicht? Es ist nicht für Mönche, sondern es ist für jeden. Und es ist sehr interessant, weil es hat wirklich sehr viel damit zu tun, mit dem, was ich jetzt machen will. Das ist, ich glaube, Freude ist revolutionär. In dieser Zeit, nicht? Es ist wirklich schwierig, freudig zu sein und Freude zu haben, weil alles ist so durcheinander, hauptsächlich in diesem Land, aber auch auf der Welt. Nicht? Und wir müssen so aufpassen die ganze Zeit auf so viele Fronten und weißt du, es ist wirklich sehr, sehr heavy, was passiert. Und deswegen glaube ich, Freude, wirklich Freude zu haben am Leben, ist irgendwie...
Ja, ich finde, das kommt auch in dem Lied irgendwie so zum Ausdruck,
ja,
in dem Stück.
Ja.
Ich wollte nochmal fragen, du warst ja in den 80er, 90er Jahren, wenn man so sagen kann, du warst ja hier im Nachtleben von Buenos Aires auch, du hattest warst an einer Diskothek beteiligt, ne? Cemento, da ist viel Musik gemacht worden.
Ich habe sie gebaut.
Hast du sie gebaut? das war eine ganz... War
mit
ganz,
dem
ganz
Erbe von meinem Vater.
Tageblatterbe.
Ja. Von dem Tageblatterbe habe ich Cemento gebaut.
Und da war viel Live-Musik und ja. war richtig was los damals.
Ja, ja, ja. Ja, damals, es war ziemlich lange offen, nicht? Fast 20 Jahre.
Das war in welchem Stadtteil war das?
In Montserrat.
Montserrat.
Und sehr viele Sachen sind passiert, wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen. Deswegen alle Leute erinnern sich an Cemento.
Ja, ist so ein legendärer Beispiel, Ort, ne? Ein legendärer
alle
Ort.
Alle sagen mir, ach Cemento, und auf der Straße sagen mir die Leute auch sehr viel, ach Cemento, und ich war dort und ich habe das gesehen und ich habe noch was anderes gesehen und das und da, da, da. Also es ist jetzt nicht mehr, schon seit 20 Jahren nicht mehr da, nicht, noch nicht 20, aber ja, dieses Jahr werden es sein. Wenn es 20 Jahre sein, dass es schon geschlossen ist. Aber die Leute erinnern sich sehr viel, weil es war ein sehr, es war ein Platz, wo alle Künstler das machen konnten, was sie wollten.
Wie schön.
Nicht? Und Omar, der ja das alles regentiert hat, kann man das sagen? Ja. Er war immer darauf aus, dass es allen gut geht. Weißt du, dass alle sehr viele Leute haben, dass die zugucken und dass es überhaupt, dass es ihnen gut geht, dass sie Geld verdienen, und er war immer happy, wenn er das dazu beisteuern konnte. Und deswegen sind sehr viele Künstler, also alle Sorten von Künstlern, Musiker, auch Theater, Performance und Kunst und überhaupt alles ist da geschehen.
Heute wohnst du eher in der Natur, ne? Etwas ruhiger sozusagen. In Tigre, in der Natur, kann man sagen.
Wo ich lebe?
Ja, ja, also jetzt nicht mehr so mitten in der Stadt sozusagen.
Nein, nein, ich lebe nicht mehr in der Stadt. Aber ich komme sehr oft.
Ah ja.
Ich komme oft. Und ich habe auch sehr viel zu tun hier. Immer. Ich arbeite ja immer noch. Ja, Leute denken, ich arbeite nicht mehr, aber ich arbeite.
Du spielst mir den Ball zu für meine nächste Frage. Was sind deine aktuellen künstlerischen Projekte? Also die Musik haben wir eben schon gehört. Was ist,
das ist etwas Größeres, was dazukommt. Das ist eine Show, die ich vorbereite, auch mit Performance und Texten und überhaupt. Das ist etwas, was ich am Vorbereiten bin, durch die Musik anfangs, durch die Musik, aber dann auch überhaupt alles, was da zusammengestellt werden wird. das ist eine Sache, an der ich jetzt arbeite, nicht für dieses Jahr. Und ich habe dann auch eine Serie gemacht letztes Jahr. Die kommt dann auch dieses Jahr, kann man die auch sehen. Die heißt Eja. Und
Sie ist im Fernsehen zu sehen oder in einem der Streaming-Dienste?
Ja, in den Streamings. Aber ich kann nicht sehr viel darüber sprechen, okay, weil es so, diese Plattformen, die sind so pingelig mit dem.
Okay, okay.
Kann überhaupt
gut, dann
sagen.
Wollen wir uns nicht die Finger verbrennen.
Nein, ich kann da, ich meine, es ist auf Deutsch, ich glaube nicht, dass Sie das merken werden, aber ich meine, ich kann nicht darüber sprechen. Aber dann ist auch nochmal ein Film, der wird im Bafisi gezeigt.
Ah ja, Bafisi, das ist für die Hörerinnen und Hörer, das ist das Festival des alternativen Films, kann man sagen, hier in Argentinien.
Ja, und da bin ich auch mit einem Film, nicht mein Film, sondern ich arbeite als Schauspielerin. Ne?
Darf man da schon den Filmtitel erfragen oder ist das noch zu früh?
Welch?
Der Film, der beim Bafisi gezeigt wird.
Nein, das kann ich schon ein bisschen erzählen. Das ist, es heißt El placer es mio, das heißt...
Das Vergnügen ist auf meiner Seite.
Ja, nee, man sagt El placer es mio, weißt du, wenn man Hallo sagt.
Ja, ja, nicht? Angenehm.
Ist, ja, es ist mein Vergnügen meine Lust, oder ich weiß nicht. Es ist, hat so ein zweideutiges Spiel auch, nicht?
Ja.
Und es ist ein junger Knabe, der halt eben in dieser Zeit lebt, wo alles so ein bisschen quer ist und wo nichts klar ist für niemanden. Und ich bin die Mutter. Und ich habe so auch eine Beziehung mit ihm, die man auch nicht genau gut versteht. Das ist so ein bisschen sehr intim vielleicht, nicht? Und das kommt irgendwie nicht klar mit den Grenzen. Also macht er seinen Salat irgendwie und hat keine Normen, sagen wir, nicht? Nichts, wo er sich anhalten kann. Und so vergeht der Film, nicht? In diesem Durcheinander von diesem jungen Knaben.
Wann ist das Bafisi nochmal? Das ist demnächst, oder?
Ja, es ist im April.
Im April. Ah ja, also schon mal also Filmfreunde vormerken.
Ja, das ist es. Ich habe schon mal mit ihm gearbeitet, mit dem Direktor. Der schreibt auch seine, wie sagt man das, Guiones?
Drehbücher,
ja. Und er ist sehr gut, wirklich. Ich mag ihn sehr. Sascha Amaral ist sein Name.
Ich schaue gerade auf die Uhr und stelle mit Entsetzen fest, dass unsere Interviewzeit hier schon nahezu abgelaufen ist. Ich wollte ja noch einen kleinen letzten Musikwunsch, den wir jetzt nochmal anreißen. Und zwar haben wir einen, also ja, erstmal vielleicht das an dieser Stelle schon mal. Ja, Katja, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich hätte noch viele andere Fragen, aber gut, die Zeit ist begrenzt. Aber wir hören jetzt Katja noch mal singen und zwar ein Tango auf Deutsch mit dem Titel Lügenmeister.
Ohne es zu wissen, hat sie's mir gesagt. Ihr Vater ein Verräter, die Mutter eine Magd. Sie hat gedacht, sie kommt davon damit, ohne zu merken, dass ich der Lügenmeister bin. Das Lügen ist meine Kunst. Was ich erzähle, ist ein Dumm. Verreck ich oder lebe ich, meine Welt ist da. Das tu ich lieber singen, obwohl es grad geschah. Liebste Mademoiselle, es hat sich nicht gelohnt. Ich hab das Zaudern erkannt, der leichte Versuch des Gefühls, sich hinter den Worten zu verstecken, als sie mir erzählten, das Geld wäre nicht da. Ich hab es nicht, ich weiß es nicht, wo kann es denn nur sein? Verschmitzter Pilz und Gotter nur, denn Elfen sind gemein. Lange Bäder haben wir genossen, bevor die Sache zum Vorschein kam. Jedoch die lange ihre Zunge trat, hat sie sich verraten, was für eine Scham. Jetzt ist es aus, das Geld muss her. Sie tut mir leid, da gibt's keinen Rauf. Schönste Freundin aus Opal, die ich entdeckte, dass ich der Lügenmeister bin. Das Lügen ist meine Kunst, was ich erzähle, ist ein Dunst. Verreck ich oder lebe ich? Meine Welt ist da. Das tu ich lieber singen, obwohl es grad geschah.
Drei Argentina al mundo. Drei Argentina面向世界.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören RAI, den Internationaldienst des argentinischen Radios. Wir haben 17.57 Uhr, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendezeit angekommen. Wir hatten heute das Vergnügen, Katja Allemann, Schauspielerin, Sängerin, Künstlerin hier bei uns im Studio gehabt zu haben. Also vielen Dank an Katja nochmal, dass sie hierher gekommen ist. Vielen Dank auch an Diana Cardilli, die für die Technik zuständig war. Luciano Profili hat für die Musik gesorgt, dass wir die Stücke von Katja Allemann hier hören konnten. Ja, meine Wenigkeit, Markus Christoph, ich war für die Moderation zuständig. Ich hoffe, es hat Ihnen zugesagt. Ich will gerne darauf hinweisen, dass wir auch morgen wieder eine Sendung in deutscher Sprache haben. Wieder um 17 Uhr argentinischer Zeit, 20 Uhr nach koordinierter Weltzeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei wären. Ja, bis dahin machen Sie es gut und auf Wiederhören.